als sein und hier und dort auch mit in der IT und liebe es aber zu predigen, liebe es auch unterwegs zu sein und hier und dort auch mit Menschen unterwegs zu sein, einander zu ermutigen und auch selber ermutigt zu werden durch das, was ich euch heute mitgeben möchte, David und Goliath. Wir kennen die Geschichte, ja, die wird rauf und runter erzählt. In allen Kinderbibeln ist sie das Highlight. Meine Kinder haben immer gesagt, wenn ich sie gefragt habe, und was sollen wir heute lesen? David gegen Goliath. Wobei nicht die ganze Geschichte in der Kinderbibel erzählt wird, wie wir heute sehen werden, was vielleicht doch besser ist. Aber springen wir mal in die Zeit von damals. Wo passiert diese Geschichte? Ja, genau. Völlig richtig, in Israel, passiert zur Zeit von König Saul. Und Saul ist König aus einem ganz bestimmten Grund. Weil das Volk damals, also ne, wir müssen jetzt zurückspringen, das Volk Israel lebt dort, Gott hat ihnen das Land versprochen, sie ziehen ein und. Es gibt eine ganze Reihe von Jahren, wo sie von Gott abfallen, dann weinen sie und Gott rettet sie und schickt einen Richter und dann fallen sie ab und dann weinen sie und dann schickt Gott einen Richter und. All die Leute mit Ehud und Gideon und Simson, wie sie alle heißen. Und am Ende heißt es, okay, so geht es nicht weiter, wir brauchen einen König. So wie die Völker um uns herum. Und tatsächlich wird Saul zum König gesalbt und Saul ist König. Jetzt gibt es nicht so viele Fotos aus der Zeit damals. Das ist richtig, genau. Und man muss sich natürlich aus den Erzählungen und so seine Sachen dann auch versuchen herzuleiten. Und es gibt auch ganze Schulen, die das tatsächlich bis ins tiefste und detailhafteste zeugen. Aber ich weiß nicht genau, oder ich würde sagen, ich glaube nicht, dass Saul in so einer Burg gelebt hat, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen. Das waren ja eher, ich sag mal, einfache, oder es war mehr so ein Volk. Die hatten ihre Höfe, die oder sind auch teilweise noch umhergezogen. Und ich glaube, Saul war so eine Art Großgrundbesitzer. Ja, der war der mächtigste Mann, der war der König, der hat entschieden, alle kamen zu ihm und der hat die Steuern, Gesetze und so weiter, alles gut. Aber er war jetzt nicht der König, der da auf einem Thron saß mit Krone und seine Hand auf so einem goldenen Apfel gelegt hat und hier der Nerz ihm. Saul war einfach so ein Typ Macher. Ja? Zack, wir machen das jetzt. Der Karren ist im Dreck, los, alle Mann raus, packen an, schieben das Ding weiter und los geht's. Und Saul war auch der Einzige, der Waffen hatte zu der Zeit. Weil die Bauern, die hatten nicht Schwerter und. Die hatten ihre Mistgabeln, die hatten ihre Sensen, die hatten ihre Schaufeln, was auch immer. Weil das Problem war, dass das Volk Israel dieses Land zwar von Gott versprochen bekommen hat, aber noch nicht de facto wirklich eingenommen hat. Es gab allerlei Nachbarn und allerlei Völker, die da mit drin lebten. Und das waren die Jebusiter und die Ammoniter und die Amalekiter und die, wie sie alle heißen, Niter und die Philister. Und die fanden es überhaupt nicht cool, dass dieses Volk sich dort breit macht. Und es gab immer wieder Scharmützel und Schlägereien und Kämpfereien und Räubereien und hin und her. Es ging immer um Stress. Und die Philister hatten quasi das Monopol auf Stress. Genau. Auf Stress und auch auf das Metall und so weiter. Die Israeliten mussten tatsächlich zu den Philistern gehen, wenn sie ihre ehernen Gegenstände feilen, schleifen lassen müssen, wie dem auch sei. Und jetzt kommt es, dass die Philister mal wieder dieses Monopol auf Stress ausleben. Und sie stellen sich auf zum Kampf gegen Israel und sagen, jetzt reicht's, wir werden euch ein für alle Mal hier aus dem Land vertreiben, das ist unser Land, es gibt Krieg, es gibt einen Kampf. Und zu der damaligen Zeit gab es die Armeen, die stellten sich gegenüber, aber die kämpften dann nicht so wie in manchen historischen Filmen, wo dann alle auf dem Schlachtfeld, sondern es war oft ein Stellvertreterkrieg. Einer aus dem einen Volk gegen einen aus dem anderen. Und der Gewinner gewann eben alles für sein Volk. Und die anderen standen da und klopften. Oh, 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 oh. Und so stehen sich diese Gruppen gegenüber. Und eigentlich müsste der König gegen König, Saul war auch der Einzige mit Rüstung, weil halt auch nur er kämpfen musste. So, ne? Macht auch Sinn. Und die Philister treten dort auf, in diesem großen Tal, zu der einen Seite die Philister, zu der anderen Seite die Israeliten, und sie stehen dort mit ihren Rüstungen, weil die hatten nämlich alle Rüstungen und Schwerter und Schilde und die hatten auch so Streitwegen und. Und sie treten als Armee auf, trennen sich und heraus kommt ein Riese. Und er tritt vor, 3 Meter groß wird er beschrieben. Ein Speer so groß wie ein Baum, eine bronzene Rüstung, die 60 Kilo wiegt, ein Helm und eine 7 Kilo schwere Speerspitze. Und er stellt sich hin und sagt, ich bin Goliath und ich kämpfe. Und wer von euch kämpft gegen mich? Und er verhöhnt das Volk Israel. Und er verhöhnt sie und sagt, wer seid ihr, was seid ihr? Und kämpft gegen mich. Und wer gegen mich kämpft, oder wenn ihr gegen mich kämpft, wer gewinnt, dann haben die anderen halt verloren und müssen fliehen. Und jetzt steht das Volk Israel und sieht diesen Riesen und die haben Schiss. Die kriegen richtig Angst. Die haben Furcht, die sagen, boah, krass, das schaffen wir nicht. Wie sollen wir den besiegen? Der ist so groß, der ist so mächtig, der ist so stark. Und die Soldaten haben Angst und nicht ein einziger wagt es zu sagen, ich gehe und kämpfe. Sie haben sogar noch mehr Angst. Sie sagen, hoffentlich bin ich nicht der eine, den Saul auswählt, dass ich kämpfen muss. Und 40 Tage verspottet Goliath die Israeliten. In der gleichen Zeit gibt es David. David, junger Bursche, wurde schon quasi, Saul hat schon ein bisschen Stress gemacht. Und deswegen wurde David zum König gesalbt. Also für später mal, der war immer noch ein Hirtenjunge. Ne? Samuel kommt, salbt ihn, er geht aber wieder zurück zu den Schafen, bleibt erstmal noch Hirte, ist ein kleiner Bursche, wird vielleicht ein bisschen älter, ist jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Teenager, mitten in der Pubertät, ungefähr. Und seine 3 Brüder sind in dieser Armee und der Vater sagt, hey David, bring denen doch bitte was zu essen. Weil er wusste, die werden ja nicht so gut versorgt, immer nur Haferschleim und. Und er wollte ihm mal leckeres Brot und Körner, heißt es. So, falls ich dachte mir so, für was Körner? Ja, wenn die da stehen und gucken, boah, wer wird wohl gegen Goliath kämpfen? So, ein bisschen Popcorn essen, genau, weiß ich nicht. Auf jeden Fall rennt David los, sagt, alles klar, lieber Vater, ich mach das. Und geht da hin und bringt denen die Sachen und sieht, die kämpfen ja gar nicht. Die stehen hier, die stehen da und da steht so ein Riese und David kriegt mit, wie dieser Riese das Volk Israel verhöhnt. Und er sagt, was ist da los? Jugendlicher Leichtsinn. Was ist da los? Wieso kämpft keiner? Ja, hast du nicht gesehen, wie groß der ist? Aber er verhöhnt uns und er verspottet uns und er verspottet das Volk Israel und er verspottet Gott. Das können wir so nicht stehen lassen. Jetzt hat David nur ein Problem, er ist kein Soldat. Also er ist nicht Teil dieser Reihe und sagt und kann nicht einfach sagen, hey, ich mach das. Und er macht einen richtig coolen Trick und den Trick habe ich, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, habe ich erst gedacht, oh, was hat eigentlich der David für eine Motivation? Und zwar fragt er, der Saul hat doch einen Preis ausgeschrieben, oder? Und alle sagen, ja, wer gegen den antritt und gewinnt, der kriegt seine Tochter und der kriegt Ländereien und der Steuererlass und Geld und Der hat gewonnen, Jackpot. Und David fragt das einen und dann geht er zum nächsten und sagt, hör mal, da ist doch ein Preis, oder? Und er sagt, ja, da ist ein Preis und wieder das Gleiche. Und dann kriegen das andere mit seinen Brüdern und sagen, hör doch mal auf, wieso fragst du nach dem Preis, was ist denn mit dir los? Und er geht zum dritten und sagt, hör mal, ich habe gehört, da gibt es einen Preis, oder? Und dann wird wieder gesagt, die Tochter und. Und ich habe gedacht, der David, eigentlich ist seine Motivation nicht so, ey, ich will kämpfen und irgendwie was Tolles machen, sondern seine Motivation ist, diese Tochter zu heiraten und irgendwie Kohle zu machen. Aber ich glaube, es war echt anders. Ich glaube, David bringt sich in Stellung, weil die Soldaten nämlich angefangen haben zu tuscheln und sagen, ey, da ist so ein Bursche, der fragt die ganze Zeit nach dem Preis. Und sie redeten und sprachen darüber und 40 Tage, 40 Nächte 40 Morgen, 40 Abende kommt dieser Goliath. Es war genug Zeit, dass dieses Wort sich in der Armee Israels verbreitet hat, bis es auch bei Saul ankam. Hör mal, da ist so ein Bursche, der fragt die ganze Zeit nach dem Preis. Und dann kommt der Bursche und sagt, Saul, warum kämpfen wir nicht? Ich werde kämpfen. Und alle sagen, nein, du kannst nicht kämpfen, du bist ein Hirtenjunge. Das funktioniert nicht. Du bist klein. Du bist dünn. Du hast keine Erfahrung. Und außerdem, hast du nicht gehört, was Goliath gesagt hat? 1 gegen 1. Wenn wir verlieren, dann sind wir weg. Und du glaubst doch nicht wirklich, dass wir all unsere Hoffnung in dich kleinen Hirtenburschen setzen. Aber zumindest hat er es bis Saul geschafft. Und wieder Jugendlicher Leichtsinn Teil 2. Er sagt, aber ich habe doch schon gekämpft in meinem Leben. Wenn die Bären kamen und die Löwen kamen. Vielleicht übertreibt er auch ein bisschen, indem er sagt, ich habe die mit bloßen Händen erwürgt. Vielleicht hat er es aber auch geschafft. Und sagt von seinen Erfahrungen, die er eben als Hirte gesammelt hat im Kampf mit wilden Tieren und dass er die vertrieben hat und dass er einsteht und dass er sich sicher ist, Gott ist auf unserer Seite und wir können nicht verlieren. Und Saul sagt in dem Moment, ich glaube, weil ihm die Alternativen ausgegangen sind, okay, wir machen's. David, wir machen's. Ich weiß nicht, ob Saul wirklich dachte, ja, Gott, das stimmt und ich bin jetzt überzeugt und Gott wird mit uns sein. Und er sagt, aber du musst meine Rüstung anziehen. Und David zieht die Rüstung an, das Schwert, Schild, die Leute staffieren den aus und er kriegt kaum 2 Schritte hin und sagt, boah, nee, geht gar nicht. Das ist zu schwer. Das bin ich nicht gewohnt. Legt die ganzen Sachen wieder ab, nimmt seinen Hirtenstab, nimmt seine Schleuder und sagt, ich mach's auf meine Weise. Und geht dann los, holt sich 5 Kieselsteine, begegnet Goliath und er verhöhnt ihn und sagt, bin ich ein Hund, dass ihr ein kleines Kind gegen mich antreten lasst, was denn hier los? Seid ihr verrückt, Israeliten? Wollt ihr verlieren? Ich wusste doch, dass ihr verrückt seid, so ungefähr. Und David sagt, heute wirst du sterben, weil du hast den Herrn, unseren Gott, verhöhnt und er wird dich in meine Hand geben. Und er nimmt diesen Stein, schleudert ihn, trifft ihn in die Stirn, Goliath fällt tot um und dann kommt die Story, die eben nicht mehr in der Kinderbibel steht, dann geht er hin, nimmt sein Schwert, schlägt ihm den Kopf ab, hält den Kopf hoch, sagt, yeah, wir haben gewonnen, die Philister kriegen Angst, rennen weg. So, irgendwas Unbekanntes in der Geschichte bisher gewesen? Nee, oder? Das mit dem Kopf, wusstet ihr nicht? Ja. Das mit dem Kopf macht er tatsächlich. Hat auch noch wichtige Funktionen für später, dieser Kopf und dieses Schwert. Also später in der Geschichte. Aber die Geschichte ist bekannt aus der Kinderbibel, aber auch aus allen vielen anderen Situationen, womit ich jetzt langsam dieser Geschichte, ich habe sie bewusst erstmal nur erzählt, verlasse. Und sie ist, ich sag mal, Stoff von vielen Geschichten, die die Welt schreibt, die die Menschheit schreibt, die aufgegriffen wird in Literatur, in Kunst, in Filmen, ja, klein gegen groß. Übermächtiger Gegner und der kleine David, der gegen den riesigen Goliath antritt. Und ich könnte jetzt mit euch über die Probleme in unserem Leben reden. Über die Goliaths, die da sind. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, die so unkonventionell ist, die so einfach ist, die einfachsten Zutaten zusammenbringt, um zu einer großartigen Geschichte zu werden. Am Ende gewinnt eben dieser kleine David und das Böse, das Große, das Übermächtige ist besiegt und alles wird gut und es gibt ein Happy End. Hollywood hat im Prinzip genau diesen Plot in unzähligen Geschichten immer und immer und immer wieder erzählt. Und sie wird auch in vielen anderen Kulturen und in anderen Teilen dieser Welt und auch außerhalb der christlichen Szene wird diese Geschichte wirklich auch so, David gegen Goliath, das ist was, das kennen alle, egal wen du fragst. Und das berührt auch unser Herz, weil es ist schön, wir fiebern mit diesem Kleinen mit, ja, gegen den großen Gegner. Es gab mal so einen Film mit mit Julia Roberts, Erin Brockovich. Ganz lange her, da ist sie als ganz kleine Anwältin und kämpft David gegen Goliath. Wir könnten also, wie gesagt, über die Probleme unseres Lebens reden und über meine Probleme und deine und schauen, das sind Goliaths und wie begegnen wir denen, wie kämpfen wir dagegen, wie schaffen wir das. Wir können auch über Werte sprechen. Das ist so dicht und es gab so viele Predigten schon zu diesem David gegen Goliath, da kannst du das ganze Internet durchforsten und wirst Jahrhunderte an Material zusammenkriegen. Aber wir könnten über Werte reden, Werte wie Demut. Demut in dieser Geschichte David gegen Goliath. Und wir nehmen Goliath als Anti-Beispiel. Ein Hochmütiger, der sich hinstellt, der den anderen verhöhnt, der auf seine eigene Kraft stolz ist, der sich hinstellt und sagt, wer seid ihr eigentlich, was wollt ihr? Und sogar Gott verspottet. Das ist gar nichts an Demut, was Goliath ausstrahlt, sondern das ist komplett Hochmut. Und ne, das heißt ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Vielleicht ist das auch aus dieser Geschichte heraus entstanden. Aber wir könnten darüber reden, dass David dann das Gegenbeispiel ist und mit Demut versucht, diesem hochmütigen Goliath zu begegnen. Und wir reden über diesen Wert und lesen ihn aus diesem Text. Wir könnten auch über das Thema Identität sprechen. Steckt auch da drin. Wer ist eigentlich dieser David? Kleiner Hirtenjunge, der in diese Rüstung gesteckt wird, um gegen diesen übermächtigen Gegner zu kämpfen und der sich seiner Identität bewusst ist und sagt, das passt mir nicht, ich bin das nicht gewohnt, das bin nicht ich. Ich werde in eine Rolle gesteckt, in eine Rolle gezwängt, die mir nicht steht, die mir nicht passt von meinen Eltern, von meiner Gemeinde, von meinem eigenen Frömmigkeitsverständnis. Und es wird gesagt, du musst aber so und du musst aber so und du musst so. Und es wird immer mehr Rüstung draufgepackt, bis ich nicht mehr gehen kann und ich meine Identität finden muss. Auch darüber können wir reden, steckt da drin. Ganz spannendes Thema. Wir können über Erfahrung reden. Ja? Ein jugendlicher Bursche, der sagt, ich habe aber schon gekämpft gegen Bären und Löwen. Ja, okay. Aber trotzdem sind es seine Erfahrungen. Und die machen ihn stark und die machen ihn zuversichtlich und die geben ihm auch eine gewisse Form der Legitimation. Und er sagt, diese Erfahrung, die habe ich gemacht, die kann mir keiner mehr wegnehmen, als ich mit den Schafen da draußen war und die wilden Tiere kamen. Und irgendwie habe ich es gekriegt, vielleicht hat er auch nur Stöcke zusammengekloppt und die Tiere sind weggelaufen. Aber ist egal, es war seine Erfahrung und in seinem Verständnis hat er gegen Löwen und Bären gekämpft. Auch darauf komme ich gleich noch zurück, warum ich das so formuliert habe. Wir können über kreatives Vertrauen sprechen. Da ist dieser übermächtige Gegner und vielleicht doch eine kleine Geschichte von mir. Es gibt so ein Thema in meinem Leben, mache ich keinen Hehl draus im Sinne von, aber also, okay, komme ich dann, kriege ich den Bogen. Ich habe manchmal ein bisschen mit Neid zu tun. Okay? So, einfach ausgesprochen. Neid. Was hat der? Was hat die? Wieso hat der wieder ein neues Auto? So und so. Also, manchmal passiert das schon. Und es könnte sein, dass ich damit das ein oder andere Mal mit mir selber hadere. Und ich könnte auf diesen Goliath schauen als Bild und sagen, wir können auf Goliath sehen, und das Thema Neid in unserem Leben ansprechen und sagen, boah, guck mal, wie groß der ist, was der für tolle Waffen hat, wie stark der ist. Ich bin nicht so, okay, und dann gibt es die fromme Antwort, brauchst du auch nicht so sein, sei wie David. Aber David ist sehr kreativ in seiner Art und Weise, wie er eben nicht neidisch auf Goliath guckt. David guckt ihn gar nicht an. David guckt auf den Boden und findet 5 Kieselsteine, die er mitnimmt. Er guckt ihn nicht an, er hat was anderes im Blick. Und manchmal denke ich mir, das könnte ein Bild sein oder eine Erzählung sein, wo es darum geht, was sehe ich, was mir vor den Füßen liegt? Sehe ich 5 Steine und sage, ja, 5 Steine, ey, warum liegt da kein Schwert, wenn ich hingucke oder so, wie bei dem anderen? Aber Gott legt ihm diese 5 Steine vor die Nase, wo er auf den Boden schaut, wo er nicht Goliath ansieht und vielleicht neidisch ist, was das für ein großer Typ ist, sondern diese 5 Steine liegen da und er blickt auf den Boden und sieht das und sieht nicht nur 5 Steine, sondern sieht, damit kann ich gegen Goliath antreten. Das sind genau die 5 Steine, die ich gebraucht habe. Und manchmal gucke ich auf meinen Lebensweg und sage so, warum gucke ich auf den anderen, auf das und das und das? Was liegt denn direkt vor meinen Füßen? Und wie kann ich das kreativ, wie kann das in einer Form sein, wo ich sage, boah Gott, danke, ich verstehe es zwar noch nicht, aber das liegt vor meinen Füßen. Matthäus 6, Vers 8, dort heißt es zum Beispiel, und das steht direkt vor dem Vater Unser, wo Jesus seinen Jüngern beibringt, das zu beten. Da heißt es eigentlich als Intro, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Diese 5 Steine lagen schon viel vorher da. Diese 5 Steine lagen schon da, bevor Isai seinen Sohn losgeschickt hat. Und Gott weiß das schon längst. Müssen wir also nicht mehr beten, dass Gott uns die richtigen Sachen schenkt? Doch, wir können beten, dass wir das erkennen, was er uns hingelegt hat. Weil er es schon längst gewusst hat, was wir brauchen. Darüber können wir alles aus der Geschichte rausziehen. All diese Werte, diese Dinge und sie übertragen auf unser Leben. Kompromisslosigkeit, die Geschichte mit dem Kopf, nicht nur den Stein. Nein, er zieht voll durch, geht hin, macht auch nochmal auf Nummer sicher, dass dieser Goliath nicht wieder aufsteht. Wie kompromisslos sind wir? Wie sehr gehen wir bis zum Ende und sagen, Gott hat mich hierhin geführt und ich gehe bis dahin? All das können wir einbauen. Ich will aber was ganz anderes sagen. Gerade in der deutschen Theologie, die deutschen Theologen der letzten 100 Jahre sind da sehr, im letzten Jahrhundert schon, sind da sehr, wie soll ich sagen, eifrig. Und auch ich habe in meiner theologischen Ausbildungszeit in diesen 20 Jahren, die ich jetzt auch unterwegs bin und gerade als junger Christ auf unterschiedlichen theologischen Seminaren und Hochschulen, kommt man damit in Berührung des Wortes, und das wirst du wahrscheinlich wissen, Tobi, Textkritik. So, historisch-kritische Betrachtungsweise. Es gibt Menschen, die schauen sich die Bibel an und sagen, kann das denn sein, dass das tatsächlich so passiert ist, was da drin steht? War Goliath tatsächlich 3 Meter groß? Oder ist das nur eine Übertreibung? Hat er wirklich 40 Tage ist er vor und zurück gegangen? Oder ist das nur ein Ausschmücken der Geschichte? Kann man denn überhaupt einen Speer mit einem 7 Kilo Spitze, der so groß ist wie ein Weberbaum, geht das denn überhaupt? Oder ist das eine geschichtliche Hinzufügung? Und die Textkritik sagt, wir schauen uns alles an und gucken, ob das so stimmen kann. Ist dieser König, der hier erwähnt wird von den Nachbarländern, war der wirklich zu der Zeit König? Wie kann ich das recherchieren? So und so. Ist denn dieser Ort, der da genannt wird? Und sie versuchen, alles, was man in der Bibel sieht und liest, versuchen sie wissenschaftlich zu beweisen oder zu widerlegen. Und dann gibt es halt die eine Seite, die sagen, ja, das und das. Und sie forschen und suchen nach Beweisen, um das zu widerlegen. Und es gibt die Seite, die suchen nach Beweisen und forschen, um das zu bestätigen. Und es hat mich in meinem Glauben noch nicht 1 Millimeter weitergebracht. Ich weiß nicht, warum die das tun, aber die tun das. Doch, ich weiß, warum die das tun, aber es ist jetzt nicht so wichtig. De facto geht es aber darum zu sagen, mit welcher Brille schaue ich diese Geschichte? Mit welcher Brille schaue ich auf die Dinge, die ich in der Bibel lese? Mit welchem Blick lese ich oder welcher Blickwinkel ist der Blickwinkel, auf den ich schaue, wenn ich eine Bibelgeschichte lese? Vor allem bei so bekannten Geschichten, die wir Tag ein, Tag aus und 100-mal in unserem Leben und in allen Kinderbibeln dieser Welt rauf und runter gelesen haben. Und wir lesen David gegen Goliath oder hören, wie Raul das jetzt mal erzählt. Ich kann auch 1. Samuel 17 vorlesen. Ist kein Problem, aber dauert halt ein bisschen. Aber darin steht die Geschichte genau so beschrieben. Und ich kenne sie. Und meine Brille, mit der ich schaue, ist die Brille, ich kenne diese Geschichte, ich weiß, worum es da drin geht. Und ich verpasse manchmal eine eine Sicht einzunehmen, zu sagen, nicht nur zu sagen, was will mir der Text sagen, ja, sondern wo ich merke, was sagt mir dieser Text eigentlich über Jesus? Viele hunderte Jahre vor Jesus hat das stattgefunden. Da hat ja Jesus noch gar nicht existiert, als David gegen Goliath gekämpft hat. Sogar als das aufgeschrieben wurde, war Jesus noch gar nicht auf dieser Welt. Aber was sagt diese Geschichte über Jesus? Und das finde ich ganz, ganz spannend. Das finde ich ganz spannend, weil, wenn ich mir vorstelle, dass ich einer dieser Soldaten bin und ich bin im Volk Israel und ich bin in Gottes Volk und ich gehöre zu Gott und ich stehe dort und da ist dieses Schlachtfeld und auf einmal steht da ein 3 Meter großer Typ und es gab Ausgrabungen und es gab Forschungen und man fand tatsächlich im vorderasiatischen Raum ein Volk, wo sehr große Menschen waren und ich weiß nicht, also ne, ob der jetzt 3 Meter war oder nicht, keine Ahnung, aber so der größte Mensch, den ich kenne, Timo Pickard ist recht groß, 2,04 Meter. Dirk Nowitzki, Basketballspieler, 2,14 Meter. Aber Robert Wadlow war 2,72 Meter. Und es gibt eine Krankheit, die heißt Akromegalie. Da wachsen die Menschen einfach weiter. Das hat was mit der Hirnanhangdrüse zu tun. Das ist ein Tumor und. Die wachsen, die hören nicht auf zu wachsen. Das Hormon wird nicht ausgeschüttet, so fertig gewachsen, sondern die wachsen einfach weiter. Irgendwann sterben diese Menschen recht jung, weil das Herz nicht mehr in der Lage ist, den Körper zu versorgen. Weil sie zu groß sind. Aber es gibt große Menschen. Und in den Genen von diesen Fundstücken aus diesem vorderasiatischen Raum ist dieser Gendefekt gefunden worden. Und es kann durchaus sein, dass Goliath jemand war, der an dieser Krankheit litt. Mag sein. Vielleicht versuche ich das auch gerade wissenschaftlich zu erklären. Und vielleicht war der gar nicht 3 Meter. Vielleicht war der auch nur 2,60 Meter. Der war auf jeden Fall groß. Der war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da stehe in diesen Reihen von Israel und ich bin einer von Sauls Soldaten und da kommt ein Goliath, ein Riese, ein Mensch so groß, wie ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil ich habe kein Wikipedia. Und ich kriege Schiss. Und dann sagt er, kommt einer von euch und kämpft gegen mich. Dann stehe ich da und denke, boah, bitte, hoffentlich bin ich das nicht, der gegen den kämpfen muss. Ich hätte wirklich Schiss. Ich, Raul, der echt viel schon, ey, ich habe schon viel erlebt so in meinem Leben. Ne? Aber ich hätte Schiss, gegen so einen 2,72 Meter Typen zu kämpfen mit Brustpanzer und. Und dann kommt da David und ich denke mir, nein, bitte nicht David, ey, schick nicht David. Kann doch nicht sein, schick nicht David. So einen kleinen Jungen, das kann nichts geben. Und David geht hin und kämpft. Und wenn ich das mit der Jesusbrille an mir anschaue, dann habe ich das Gefühl, oder dann lese ich diesen Text und sage, nicht mein kleines Lebensproblem ist jetzt dieser Goliath, sondern Goliath steht für etwas, was uns verklagt, was uns verhöhnt. Und die Bibel spricht davon, dass der Widersacher das Volk Gottes verhöhnt und dass er sie anklagt und unentwegt anklagt vor dem Thron Gottes und sagt, siehst du dieses Volk, siehst du diese Christen, siehst du diesen Raul, der neidisch ist? Ha, was ist das für ein Christ? Und dieses Bild ist, oder das Leben von David zu verstehen als Hinweis, als Hinblick auf Jesus, dass wir stehen, dass wir als Christen quasi stehen in diesen Reihen und da kommt der Widersacher und verklagt uns vor Gott und verklagt uns vor Gott und verhöhnt uns vor Gott und einer muss los und gegen den kämpfen. Einer muss los und den Kampf kämpfen und den Kampf gewinnen. Und das ist Jesus. Jesus hat diesen Kampf schon lange gekämpft und er hat ihn auch schon lange gewonnen. Und das bedeutet, dass alle Herausforderungen, denen ich heute begegne, alles Brüllen vom Feind, alles Brüllen von außen, alles Brüllen, das riesengroß ist, schon längst verloren hat. Und ich finde es spannend, dass David nicht so kämpft, wie man konventionell kämpfen mag. Er kämpft nicht mit Schwert und Schild und es gibt einen Kampf und irgendwie kommt er noch heroischer als kleiner Bursche daraus. Er sagt, er vertraut Gott. Und das ist das Einzige, was er für den Kampf benutzt. Er vertraut Gott. Und er stellt sich in diese Position. Und ich weiß, dass dieser Übertrag zu sagen, was lerne ich daraus von Jesus, dann sehe ich, auch Jesus hat einen Preis bekommen. Auch Jesus wurde, oder auch Jesus ist, hat gelebt und ist gestorben und ist auferstanden und hat den Tod besiegt und hat freigekauft. Und er bekommt die Gemeinde als Braut zugesprochen. Bekommt die Tochter des Königs quasi. Und das Sinnbild, das ich daraus ableite, ist, dass ich nicht unbedingt alles eins zu eins genauso aus dieser Geschichte mir überlege, ob das stimmt oder nicht stimmt, sondern sage, was verstehe ich daraus, was Jesus eigentlich für mich getan hat? Und weil ich weiß oder weil ich verstehe, dass Jesus das für mich getan hat, für mich persönlich, weiß ich, dass egal welcher Riese da steht in diesem Tal und egal wie sehr er verhöhnt und egal wie sehr er brüllt, er hat schon längst verloren. Und ich weiß nicht, was dein Riese ist. Und ich könnte versuchen, verschiedene Sachen zu raten, aber ich werde nicht das treffen, was du jetzt vor deinen Augen hast. Weil das, was du jetzt vor Augen hast, ist dein Riese. Das ist dein Goliath, der dir gegenübersteht und sagt, das schaffst du nicht. Das packst du nicht. Du bist schwach. Du bist klein. Du wirst verlieren. Aber weißt du was? Jesus hat längst gewonnen. Jesus hat längst gewonnen über genau diese Sache. Und du darfst auf dem Boden sehen. Und du darfst diese 5 Steine sehen. Und du darfst bei diesen 5 Steinen wissen, Gott weiß schon längst, was ich brauche, noch ehe ich ihn darum gefragt habe. Und das wünsche ich dir. Und ich lande recht abrupt an der Stelle. Ich wünsche dir, dass dieses Bild da bleibt und du weißt, Jesus hat dafür schon längst bezahlt. Der hat schon längst gewonnen. Jesus Christus, ich bitte dich, dass wir in all diesen Geschichten, in all diesen Themen, in all diesen Dingen, die wir lesen und die wir vielleicht schon so gut und so genau kennen, dass wir darin dich entdecken können, dass wir sehen können, was du für uns schon längst getan hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du Schuld bezahlt hast, dass du uns eine neue Identität gegeben hast. Und dass all die Erfahrungen und all die Dinge, die wir in unserem Leben gemacht haben, uns prägen und ausmachen. Und wir lernen dürfen, dass sie auf dich hinweisen. Dass du groß und verherrlicht wirst. Dass du groß gemacht wirst und verherrlicht wirst. Und dass dir Lob und Dank sei für den Sieg, den du schon lange errungen hast. Und ich bitte dich, dass du meine Geschwister segnest, die das heute jetzt hören oder später hören. Dass du ihnen beistehst in den Momenten, wo sie den Goliathen ihres Lebens begegnen und wissen dürfen und sich daran erinnern, dass du schon längst gewonnen hast. Und dass sie dir vertrauen dürfen. Dass wir dir vertrauen dürfen. Amen. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dürfen wir auch feiern. Dann dürfen wir uns erinnern in dem Abendmahl, das wir miteinander feiern. Es ist nicht nur ein, yo, das machen wir einmal im Monat, einmal jede Woche oder wie auch immer, sondern es hat die Bedeutung dessen oder das Erinnern, das sich wieder vergegenwärtigen, das neu darauf gucken, dass Jesus sein Leib gegeben hat und sein Blut vergossen hat. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern. Ich weiß nicht genau, wie ihr es organisiert, aber ich erinnere mich beim letzten Mal, ich sehe zumindest Ich sehe das Brot am Tisch und ich möchte uns die Einsetzungsworte lesen, die Paulus, im Korintherbrief schreibt. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ich möchte für das Brot danken. Danke, Jesus, dass du dein Leib gegeben hast. Danke, dass du gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Und dass wir mit dir ein neues Leben haben können. Danke, dass du alles neu machst. Und daran erinnert uns auch dieses Brot, dein Leib. Christi Leib, für dich gebrochen.